Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Marc und Priscilla sitzen auf einer Couch und wollen die Welt ändern. Die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie ist hochschwanger und in wenigen Tagen werden sie ihr erstes Kind bekommen. Und das hat sie dann doch irgendwie ein bisschen nachdenklich gemacht, die zwei.
Having this child has made us think about all of the things that should be improved in the world for her whole generation.
Mark Zuckerberg und Priscilla Chan geben im Dezember 2015 bekannt, dass sie 99% ihrer Facebook-Anteile in einer Stiftung einbringen wollen. Und das ist genau der Tag, der 2.12., an dem ihr erstes Kind geboren wird. Die Summe, um die es zu diesem Zeitpunkt geht, sind 45 Milliarden US-Dollar. Ich finde, das ist in der Summe erstmal richtig schwierig, diese Aktion irgendwie kacke zu finden. Moritz, ist Mark Zuckerberg nicht doch irgendwie ein Wohltäter für uns alle?
Ja, ich glaube, es kann nicht sein, dass man Mark Zuckerberg braucht, um die gesellschaftlichen Probleme zu lösen, oder?
Ja, der Eindruck, den die erzeugen, ist, glaube ich, relativ klar. So ein bisschen mit Facebook wird alles gut, das zumindest darauf wollen sie hinaus. Moritz Riesewiek, du hast dir die andere Seite, die etwas dunklere, vielleicht auch die innere Seite angeschaut von Facebook und auch von anderen Online-Unternehmen, und zwar in Manila auf den Philippinen. Dort arbeiten nämlich tausende Menschen für diese Firmen und erledigen die Drecksarbeit. Die bekommen nämlich alles zu sehen, was wir Menschen so hochladen wollen. Was das ist und was es mit diesen Menschen macht, darüber reden wir heute Abend. Moritz Riesewiek zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Deutschlandfunk Nova.
Moritz Riesewiek ist zu Gast. Moritz, du darfst dir wie alle am Anfang bei uns was wünschen. Das haben wir extra für dich vorbereitet. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Moritz Riesewiek. Erstens Dortmund-Doppelpunkt, Stadionbesuch, Borussia gegen Schalke auf der Südtribüne. Bist du Fußballfan?
Absolut. Muss ich zu sagen, das hatte ich eh schon meine komplette Jugend über, weil mein Vater eine Zeit lang tatsächlich für den Rasen zuständig war im Westfalenstadion. Ja, ich hatte das Privileg dann immer. Ich glaube, du meinst Greenkeeper.
Greenkeeper, vielen Dank, genau.
Ich weiß nicht, ob er jetzt so ganz einverstanden wäre mit dieser Bezeichnung, aber genau, es ist gar nicht so einfach gewesen, da den Rasen grün zu halten.
Hat er dich mitgenommen ins Stadion?
Immer. Immer. Und meinen Bruder. Und konnten dann immer direkt neben der Einwechselbank teilweise stehen bei internationalen Spielen und so.
Cool.
Ja, das
Welche
war
Zeit
ziemlich
war
geil.
Das von,
die 90er. Also wir haben, glaube ich, so...
Oh, den Champions League 97.
Ja, das fand ich
in München.
Ja, richtig. Aber genau, wir haben viele Meisterschaften auf der Südtribüne mitverfolgt.
Neid.
Ja.
Das muss man fairerweise sagen, das haben wir vorher geklärt. Du kommst nicht ganz aus Dortmund, sondern aus Schwerte.
Es ist
knapp daneben, genau. Aber falls jetzt jemand da sitzt und denkt, das ist ja nicht Dortmund, das wissen wir, aber trotzdem, ja. Wenn man in der Region, glaube ich, groß wird.
50.000 Einwohner, direkt an der Ruhr gelegen.
Da passt zweimal ins Stadion, also fast. Nicht anderthalb Mal ungefähr.
Genau.
Zweite Möglichkeit ist, wir bleiben im Ruhrgebiet, Bochum, Doppelpunkt, Besuch vom Starlight Express.
Oh, da muss ich sagen,
Schulausflug.
Da muss ich sagen, das wär's nochmal. Das habe ich noch nie gemacht.
Ernsthaft?
Nein,
nicht?
Nie gemacht.
Also,
aber jetzt gar nicht aus Desinteresse. Das weiß ich auch nicht. Kam nie dazu. Ich war dann eher im Schauspielhaus.
In Bochum?
Ja.
Zu Zeiten Lerner Hausmann?
Hartmann.
Ja. Lerner Hartmann?
Nee, Matthias.
Hartmann, achso, ja.
Helge Schneider, Mandy das Musical, mein persönliches Highlight.
Hat das dich inspiriert, um später selbst Regie zu studieren?
Ja, mit. Also es war doch, ja, ich glaube, das war einer der Gründe.
Du hast an der Ernst Busch in Berlin Regie studiert. Hast du dich auch an den Schulen im Ruhrgebiet beworben? Also Essen wäre, glaube ich, Volkwang und Bochum hat auch noch eine?
Nee, ich wollte immer nach Berlin.
Weil?
Weil es ja nun irgendwie alles gibt, oder? Also zig Theater und gute Clubs und viel Subkultur.
Konnte das Ruhrgebiet
perfekte
nicht,
Stadt.
Nicht halten.
Nee.
Dritte Möglichkeit, wir bleiben trotzdem, steht hier im Ruhrgebiet, Essen, Doppelpunkt, Einfahren auf Zeche Zollverein, Grubenfahrt zur 14. Sohle, steht für mich extra dahinter, in Klammern, das sind 950 Meter. Tief.
Oha.
Schon mal gemacht?
Ja, Deep Diving ist mir lieber. Ob ich jetzt in die Grube muss, weiß ich nicht. Aber ja doch, das wäre spannend. Nee, habe ich auch noch nicht. Jetzt
Angst,
oute ich mich
zu,
hier.
So Angst, weil zu eng?
Nö. Da habe ich keine Probleme. Ich habe eher so Höhenangst. Das ist so.
Aber Südtribüne
geht dann wieder. Tiefstürzen, das ist nicht so meins. Mit Tiefe habe ich kein Problem. Also ich tauche auch ganz gerne.
Wirklich deep auch?
Nee, 13 okay. Meter.
Ja, aber sonst. Schon richtig tauchen.
Ja.
Wo?
Das habe ich in Mexiko gemacht und
Gibt es da nicht dieses eine Video, gab es mal vor ein oder zwei Jahren, ist das nicht im Golf von Mexiko, wo diese Manta-Rochen sich alle versammeln? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht total auf Track.
Das habe ich nicht gesehen, ja, aber okay. Hört sich gut an.
Okay.
Was machen die da?
Ja, die sammeln sich wohl, wenn ich das jetzt nicht total durcheinander werfe, und springen dann übereinander, und es sind wirklich ganz, ganz viele, gibt es ganz tolle Aufnahmen von. Das könnt ihr ja mal bei YouTube nachgucken. Wir suchen das auch nochmal, ob es wirklich in Mexiko war. Nicht, dass ich jetzt total von der Rolle bin. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, der Stadionbesuch in Dortmund, Starlight Express in Bochum oder Zeche Zollverein Einfahren in Essen, was wäre deine Wahl?
Ich glaube dann tatsächlich Starlight Express. Ich glaube aber, weil ich das irgendwie dann auch, ich fände das glaube ich irgendwie so, es hat so einen Retro-Charme, oder? So auf Rollschuhen.
Und dann
die haben noch vier Rollen, ne? Ich hatte ja schon so diese Inline-Skates in den 90ern.
Ja, ja, und dann Andrew Lloyd Webber.
Oha, obwohl, darf ich mir nochmal neu überlegen.
Ja, das würde dazugehören. Moritz Rieseweg.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Ich habe das einmal tatsächlich gemacht, und zwar in der Vorbereitung auf eine Sendung über den Islamischen Staat. Da habe ich mir nach langem Überlegen ein Enthauptungsvideo angeschaut, was es nicht bei YouTube gab, sondern auf einer anderen Plattform. Und ich war mir ehrlich gesagt vorher nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, und ich bin mir danach auch nicht ganz sicher gewesen, ob das eine gute Idee ist. So ein bisschen die Abwägung aus, ich möchte wissen, wovon wir eigentlich reden. Da ging es um die Medienarbeit auch des Islamischen Staates. Und gleichzeitig auch mal überprüfen, was macht es emotional mit mir, wenn ich das gucke. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder die Frage, muss ich mich dem aussetzen, mir sowas anzuschauen? Und kann ich dann nicht auch so darüber reden, wenn ich es nicht geguckt habe? Und heute ist das eigentlich ein ganz ähnlicher Konflikt, Moritz Rieseweg. Du hast das Buch geschrieben, Digitale Drecksarbeit. Und du erzählst unter anderem in deinem Buch von einem Video, da wird ein Mord eines thailändischen Vaters an seiner Tochter dargestellt. Hast du, ohne in das Detail des Videos gehen zu müssen, aber hast du dir dieses Video angesehen?
Nee, habe ich nicht.
Bewusst nicht?
Ja, tatsächlich habe ich auch ein Enthauptungsvideo gesehen und hätte es mir auch, glaube ich, nachträglich lieber erspart. Ich glaube auch, dass ich das nicht sehen muss. Ich habe tatsächlich aber andere Livestream-Videos, die dann gespeichert
zum
waren,
Beispiel.
Gesehen. Das war auch ein Selbstmord eines Koreaners. Und das ist schon hart, weil also das war eine ganze Zeit im Livestream zu sehen auf einer dieser großen Plattformen. Und du siehst halt einen Menschen, der erst scherzt, der ist lange hinauszögert, der spielt mit einer Knarre rum, und du hast eigentlich von den Filmen, die fiktionalen Filmen, die man so kennt, hat man immer das Gefühl, das muss irgendwie letzten Endes gut ausgehen. Mhm. So, also der wird es nicht tun. Der kokettiert vielleicht damit oder so und will vielleicht provozieren oder schockieren oder so.
Aber eigentlich passiert noch was, was ihn abhalten wird.
Genau, genau. Und das ist ja auch das Fiese an den Livestreams, dass die Nutzer ja dann zuhauf sich das angucken, weil sich das rumspricht, weil sie sehen, ah, okay, da schießen irgendwie so die aktuellen
die
Nutzerzahlen
in die Höhe,
genau,
oder
in
die Streamingzahlen.
Und denen fällt dann eigentlich im Grunde so die Verantwortung zu, da jetzt zu entscheiden, ist das jetzt gerade ernst zu nehmen? Also scherzen sie jetzt darüber mit ihm zusammen oder nehmen sie es ernst oder melden sie es? Und wir haben erfahren, dass diese Videos bewusst von den Content Moderators.
Da kommen wir hin, genau.
Genau, dass die online gelassen werden, diese Videos, weil die sozialen Plattformen glauben, dass die Nutzer eventuell schaffen können, denjenigen von dem Mord abzubringen.
Als du das gesehen hast, war es aber bereits eine Aufzeichnung. Er hatte
genau.
Nicht mehr die Möglichkeit, helfend einzuteilen.
Genau, aber das ist dann tatsächlich passiert. Also, dass der dann abdrückt, dass du dann wirklich siehst, wie das Blut. Mhm. Ich will es jetzt nicht in allen Details schildern,
muss
aber.
Man nicht, aber er bringt sich um.
Ey. Das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, die dann auch seltsamerweise doch nochmal viel mehr berührt, als wenn du jetzt einen Splatter-Movie siehst, weil du da einfach
ja,
wirklich
weißt,
einordnen
es ist real.
Kannst, es ist, genau.
Ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt, also wir denken schon bei einem Video irgendwie drüber nach, und es gibt Menschen, die viele von solchen Videos sehen müssen, die heißen, hast du gerade auch gesagt, Content Moderators, und die entscheiden nämlich für Unternehmen wie Facebook, YouTube oder andere, welche Bilder und Videos online gehen, beziehungsweise schnell wieder gelöscht werden müssen. Und diese Menschen hast du getroffen, das auch in deinem Buch eben Digitale Drecksarbeit verarbeitet. Kannst du die Menschen, die diesen Job machen, beschreiben? Also wer tut sich einen solchen Job an?
Mhm. Also wir haben jetzt die Leute auf den Philippinen getroffen. Das ist der größte Standort weltweit für diese Arbeit. Das sind meistens 18-, 19-, 20-jährige Philippinas, muss man sagen. Also wirklich ganz überwiegend Frauen, die ja frisch von der Schule runter sind, glücklich sind, dass sie gleich einen Job gefunden haben in einem sauberen Ambiente. Die kriegen $1-3 die Stunde.
Kannst du das ins Verhältnis rücken?
Ja, das ist selbst in Manila nicht besonders gut, aber ist immerhin noch so gut, dass man, wenn die Großfamilie auf dem Land lebt, die damit durchbringen kann. Also wenn da jetzt so 6-7 Leute dranhängen, und das ist meistens der Fall, und die leben jetzt nicht gerade innerhalb Manilas, sondern da so ein bisschen außerhalb, dann kann man die mitfinanzieren dadurch.
Und wissen die, worauf die sich einlassen, wenn die so einen Job antreten? Manchmal ist es ja auch so, man tritt einen Job an, der erste nach der Uni oder nach einer Ausbildung oder was auch immer. Ich weiß eigentlich nicht, worauf ich mich einlasse.
Ja, also ist es in deren Fall auch. Und vor allem wird dieser Job halt auch bewusst verklausuliert dargestellt. Also du hast dann irgendwie so Begriffe wie Community, Operations Analyst oder Data Analyst, und das klingt natürlich alles erstmal super. Ne?
Klassischer White-Collar Arbeitsplatz in der neuen IT.
Ja, genau. Ja. Und diese Bürotürme sehen ja auch schick aus. Die sind dann auch meistens in so Retortenstadtteilen und so, wo die gestriegelten Hunde rumlaufen und so, und die mit der Nagelschere geschnittenen Rasenflächen. Und das heißt, da will man erstmal hin, so, weil das grenzt sich ab so von anderen analogen Drecksjobs, keine Ahnung, einer der Jobs, die man da so kriegen kann, ist Scavenger, nennt er sich, das heißt auf Deutsch Aasfresser. Mhm. Und so nennt man dann so die analogen Müllmenschen. Das heißt, die sortieren so den analogen Müll aus.
Ja, sonst immer in dem Digitalen. Kannst du, du hast jetzt vorhin schon gesagt, also es geht um Selbstmordvideos, die sich angucken müssen. Was sehen die noch?
Alles Mögliche an Gräueln. Also eins der schlimmsten ist wahrscheinlich sind Vergewaltigungen an Kindern, Sex mit Tieren, alle möglichen für uns abartigen Formen von extremer Pornografie. Aber dann eben auch Inhalte, bei denen es nicht so ganz klar ist. Zum Beispiel politische Satire oder
die klassische Frage nach, ist ein Nacktbild oder ist es Kunst?
Genau.
Ja. Aber sind das Sachen, die alle schon hochgeladen sind und sozusagen schnell entschieden werden müssen, die müssen wir wieder offline nehmen? Oder sind es Sachen, die durch einen Filter rauflaufen, also auf dem Weg, wo es abgeloadet wird, wird nochmal geguckt, ob es wirklich ins Netz kommt? Also über welchen Arbeitsschritt reden wir?
Mhm. Also es gibt zwei Kanäle, wie die Bilder bei denen landen. Ein Kanal ist, dass ein Algorithmus diese Bilder vorscannt. Der kann allerdings bisher nur angewendet werden oder wird angewendet bei Kinderpornografie. Und das ist nicht ganz belegt, scheint gerade auch ausgetestet zu werden im Bereich Terrorvideos, da so mit mäßigem Erfolg und vielen Fehlern. Und der zweite Kanal ist, dass Nutzer die Inhalte melden. Also wir kennen
ja
alle
diesen. Dann ist es schon online.
Dann ist es schon online gewesen. Wir kennen diesen Report-Button, dann wirst du da so durchgeführt und so. Und auch das landet dann in so einem, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, in so einem Queue. Und je nach Queue wird das dann an die weitergegeben. Und dann gehört das dann zum Tagesprogramm für die, dass sie sich 8-9 Stunden kinderpornografisches Material reinziehen müssen oder Enthauptungsvideos angucken. Und das Ding ist auch, die dürfen auch nicht vorspulen. Also wenn du jetzt.
Die müssen wenn das eine Minute ist, muss ich eine Minute gucken.
Genau, weil es sein kann, dass.
Ich kann auch Kinderpornografie nach 10 Sekunden entscheiden, dass es Kinderpornografie ist.
Ja, aber oft ist es wichtig zu entscheiden, die Videos werden ja auch ausgewertet. Das heißt, die kollaborieren ja auch mit der Polizei, mit so Institutionen, die das wiederum dann an die Polizei weiterverweisen und so. Und dafür muss genau mitgeteilt werden, um was es sich da handelt, also welche Kategorie das erfüllt.
Okay. Wie geht es den Menschen damit, also wenn die diese kriegen, einmal über den einen Kanal, einmal über den anderen, dokumentieren die dann auch für sich? Also gibt es eine Datenbank mit dem, was sozusagen gelöscht wird bzw. offline gegangen wird?
Da herrscht noch so ein bisschen Nebel, aber was die Unternehmen machen, ist, dass sie mit den Löschungen versuchen, die Algorithmen zu füttern. Also die Hoffnung ist, dass man eines Tages automatische Bilderkennungssoftware darauf schauen lassen kann. Wir haben große Zweifel daran, dass das jemals möglich sein wird. Ich weiß nicht, können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Und dafür tatsächlich füttern die diese Software mit Bildern, damit dabei ein Lerneffekt entsteht für die Maschine.
Damit der Algorithmus besser
genau.
wird.
Aber damit reproduzieren sich natürlich auch die Fehler. Und in vielen Fällen sind das wirklich Bauchentscheidungen.
Dazu werden die auch angehalten. Du schreibst das, glaube ich, in deinem Buch so sinngemäß, steht da drin als Richtlinie, denk nicht zu lange nach.
Genau. Don't overthink.
Was heißt das denn, nicht lange nachdenken?
Ein paar Sekunden.
Okay, das ist wirklich eine Bauchentscheidung.
3 bis 5 Sekunden.
Über welche Unternehmen reden wir? Facebook steht jetzt bei dir auch vorne auf dem Titel drauf. Mhm. Über welche Unternehmen reden wir noch?
Ja, da sind im Grunde alle vertreten. Also Facebook, Twitter, eine Unterabteilung von YouTube, Tinder. Das ist diese Dating-App, die auch viele nutzen. Periscope, das ist quasi so das, was Facebook dann mit Facebook Live kopiert hat. Mhm. Livestream-App. Alle dort vertreten, aber eben nicht unter ihrem eigentlichen Namen, sondern durch Outsourcing-Firmen, die ganz andere Namen tragen. Und wiederum in den Outsourcing-Firmen werden Codewords benutzt, mit denen verschleiert wird, dass diese Firmen für Facebook arbeiten. Also Facebook wird in diesen Outsourcing-Unternehmen nicht Facebook genannt, sondern es gibt dann ein Codewort, das benutze ich da auch in dem Buch.
Honigdachse ist es, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, der Honey Badger.
Honey Badger.
Ja, ja.
Honey Badgers don't give a shit.
Ja, ja. Gibt es ein berühmtes YouTube-Video.
Fuck,
ja. Ja. Moritz Riesewick ist zu Gast. Du hast das Buch Digitale Drecksarbeit gerade geschrieben und geschildert, dass du die Content Manager, die in Manila zum Beispiel auf den Philippinen für Unternehmen wie Facebook dafür sorgen, dass Videos, die reported werden, wieder gelöscht werden oder gucken, ob überhaupt was hochgeladen werden kann. Kannst du mal einmal schildern von einer Begegnung, wie du jemanden getroffen hast, um mal so einen Eindruck davon nochmal zu bekommen, was sind das für Leute und wie verpacken die das auch?
Ja, ich.
Also gibt es eine beeindruckende Begegnung, die du im Kopf hast?
Ja, es gibt da so eine Begegnung, da wollten wir uns in einem Schnellrestaurant treffen. Es gibt da viele so Städte in der Stadt, also viele so Malls, und das sind aber eigentlich nicht nur so Malls, wie wir es jetzt, keine Ahnung, in Berlin da am Alex oder so kennen, sondern es sind wie so kleine Ministädte so, und alles ist irgendwie schön und geordnet und sicher und so. Für mich ist das so ein symptomatisches Bild für diese Plattform, was die auch sind. Und da bin ich so hin und hab die dann da getroffen in einem Schnellrestaurant, und in dem Gespräch kriegte ich dann irgendwann mit, dass die jetzt gar nicht vorhatte, nach Hause zu fahren, weil
das. Du dachtest, die hat Feierabend, trifft sich mit dir und geht dann nach Hause.
Und geht dann nach Hause. Ja. Sondern die haben da so Schlafsäle. Also die bleiben einfach gleich da, weil sich das gar nicht lohnt, durch den Stadtverkehr nach Hause zu fahren. Das heißt, die übernachten dann einfach da vor Ort so, und dann geht es irgendwann weiter mit der Arbeit.
Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, Freitag sind die da und dann fahren die raus. Dann fürs 2 Tage muss ja nicht Wochenende sein, aber und solange die da mehrere Tage am Stück arbeiten, pennen die da.
Ja, also das weiß ich jetzt nicht, ob sie das immer so macht, aber
bei der war das so.
Das schien jetzt so. Das war schon hart, weil es dauerte dann auch eine ganze Weile, nicht nur bei dieser Begegnung, bei vielen, vielen anderen, bis man im Gespräch soweit war, dass sie wirklich auch darüber gesprochen hat, was das mit ihr macht, diese Arbeit. Vielfach hieß es auf den Philippinen immer, wir kommen klar, wir sind okay, hier beschwert man sich nicht. Mhm. Also wer sich beschwert, ist irgendwie nicht gern gesehen. Das ist, glaube ich, so ein kulturelles Ding oder so.
Vielleicht auch als Zeichen von Schwäche oder was auch
immer. Ja, genau. Und dann auf der anderen Seite sind die natürlich auch sehr angewiesen so auf den Job und so. Und was mich da am meisten überrascht hat, da ging es nämlich noch ein bisschen weiter, war, dass die stolz war, diesen Job zu machen. Und das hatte ich jetzt anfangs überhaupt nicht erwartet. Also ich bin dahin und habe gedacht, ich treffe da jetzt Menschen, die sichtbar offensichtlich leiden unter dieser Arbeit, die mir auch sagen, ja, ich muss diesen Job machen, aber wenn ich doch könnte, dann würde ich einen anderen Job machen. Gar nicht. Also ganz oft war es so, und in der Begegnung eben auch, dass sie gesagt haben, nee, ich finde, das ist ein wichtiger Job. Wir machen diese Arbeit, die wichtig ist, damit ihr das Netz weiterhin so nutzen könnt wie
die
bisher.
Die machen uns das Internet sicher,
genau,
sozusagen,
genau,
oder sauber.
Genau. Und wo wärt ihr ohne uns? Also stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn wir einen Tag unsere Arbeit niederlegen.
Wie ist dann da aussehen? Das ist eine logische Argumentation. Wenn die da Schlafsäle sind, über was für eine Größenordnung reden wir denn? Habt ihr herausfinden können, also reden wir da über hunderte Arbeiter oder über Tausende? Oder?
Ja, also das sind zigtausende. Es gibt Stimmen, die sagen, dass es 100.000 sind.
Weil ich stelle mir schwer vor, das zu quantifizieren, genau, wie willst du das messen letztendlich?
Aber wenn man sich nur den schieren Content vor Augen hält, der da jeden Tag landet auf diesen Plattformen.
Es gibt diese Zahl, 350 Millionen Bilder pro Tag bei Facebook in genau, etwa. Das muss ja irgendwie dann, selbst wenn nicht alle reported werden, aber muss trotzdem irgendwie bearbeitet werden.
Kann man sich ungefähr ausmalen, wie viele Leute dafür nötig sind. Genau, also auf den Philippinen sind es auf jeden Fall zigtausend, die dafür arbeiten und für verschiedene Unternehmen, die wiederum auch eben für verschiedene Plattformen arbeiten.
Wie hast du es dann trotzdem geschafft, selbst wenn du mit der Haltung dahin kommst, wo die ja vielleicht auch merken, ah, du hast eine andere Haltung am Anfang des Gespräches und die sind aber stolz darauf, den Job zu machen. Also wie hast du es dann geschafft, dass sie dir trotzdem, also haben sie sich geöffnet und wenn ja, wie?
Ja, das dauerte tatsächlich ziemlich lang, aber ich finde das auch normal. Ich würde ja auch nicht jedem dahergelaufen irgendwie gleich mein Seelenleben auspacken, aber tatsächlich war es dann irgendwann so, dass wir waren jetzt 5-mal auf den Philippinen. Wenn ich wir sage, ist das mein Kollege Hans Block und ich. Wir haben ja zusammen die Kompanie Laocoon und recherchieren da oft im Team. Und wir haben dann eben einfach auch so einen normalen Alltag oft mitgemacht mit den Leuten. Und zusammen gescherzt und über andere Dinge gesprochen und versucht, auf dem Wege ein Vertrauen herzustellen. Und das war dann irgendwann da. Und dann, klar, dann kommt man halt wie unter Freunden dann halt auch zu Eingemachterem. Und ja, dann erzählten uns die Leute eben schon, ja, wie soll ich noch ein gesundes Sexualleben haben, wenn ich hier jeden Tag mir auch absolute Abartigkeiten reinziehe und dann nach Hause komme und dann noch erregt sein soll, irgendwie, während ich gleichzeitig eigentlich immer diese Bilder im Kopf habe, die ich 8-9 Stunden am Tage gesehen habe.
Wisst ihr was zu Fluktuation bei den Unternehmen? Man könnte ja glauben, das ist so, man hält das ein paar Monate aus oder von mir aus auch ein Jahr oder zwei und dann merkt man irgendwann, es tut einem nicht gut und die Leute versuchen zu gehen. Habt ihr sowas recherchieren können?
Ja, das ist tatsächlich so. Also viele halten es dann eben doch nur ein paar Monate durch, müssen sich dann einen neuen Job suchen oder beziehungsweise ihre, ja, es ist unterschiedlich stark ausgeprägt, aber viele müssen dann eben ihre Traumata selbst bewältigen und gucken, wie sie klarkommen, verbuchen das dann für sich unter persönlicher Schwäche, also dass sie selbst gescheitert sind daran. Und das ist auf den Philippinen für die Unternehmen aber kein Problem, denn es ist eine sehr junge Gesellschaft, es gibt genügend Nachschub, klingt zynisch, ist aber so. Die haben kein Problem damit, wenn da regelmäßig Leute ausscheiden und die werden dann halt allein gelassen.
Jetzt haben wir am Anfang unter anderem den O-Ton von Mark Zuckerberg gehört, der sagt, hier zur Geburt meines Kindes möchte ich 99% meiner Facebook-Share sozusagen in eine Stiftung geben, auch als guter Wille. Dann muss doch ein Unternehmen wie Facebook ein großes Interesse daran haben, mit euch zu reden, damit man gucken kann. Die Aufgabe ist ja durchaus sinnvoll, das kann man ja auch argumentieren, aber zu gucken, dass es den Mitarbeitern so gut wie möglich geht. Das heißt, ihr habt euch danach mit denen zusammengesetzt und die erarbeiten mit euch jetzt einen vernünftigen Plan.
Ja, noch nicht, aber das wäre doch eine gute Vision. Nein, aber
seid ihr an die Unternehmen herangetreten und habt gesagt, hey, was sagt ihr dazu?
Klar, das haben wir immer wieder versucht, aber ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, zu Facebook Kontakt aufzunehmen, weiß, wie das ausgeht. Absolutes Schweigen. Also es gibt im Grunde einen Maulkorb für sämtliche Mitarbeiter des Unternehmens. Es gibt ganz selten mal Pressekonferenzen, aber selbst da kann dann auch auf einen hochrangigen Journalist anschließend kein Interview bekommen, wo eigentlich genau das Gleiche nur erfragt werden würde, was gerade schon auf dem Podium gesagt worden ist. Aber nee, das ist alles sehr gescriptet und wird dann reduziert auf eben diese Reden in kathedraler Atmosphäre von Mark Zuckerberg. Nee, da herrscht keine Transparenz bei diesem Unternehmen.
Habt ihr Erfahrungen gemacht? Jetzt wart ihr viel in Manila und auf den Philippinen, vielleicht auch als Hotspot für diese Jobs, aber gibt es sowas auch, keine Ahnung, gibt es solche Subcompanies auch in Deutschland oder von mir aus auch in einer anderen europäischen Stadt? Ist ja egal.
Ja, es gibt tatsächlich einen kleinen Standort in Berlin-Spandau. Ich glaube, das sind ein paar hundert Mitarbeiter. Hannes Grassegger von der Süddeutschen hat darüber recherchiert. Und interessant war, ich habe das ja dann auch gelesen, dass da die Leute ja, sie sich sehr viel mehr beklagen über den Job. Also es war eigentlich so diametral entgegengesetzt zu dem, was wir auf den Philippinen erlebt haben, während die da wirklich mit Stolz und Inbrunst sagen, wichtiger Job, mache ich aus Überzeugung und daraus so ein kleines, ja, unterschiedliche kleine Projekte für sich eigentlich machen. Klingt absurd, aber mit dem Bewusstsein wird es gemacht, sehen eben in Spandau dann tatsächlich die Leute genau die Drecksarbeit darin, die ich darin auch sehe.
Ja, was sie vielleicht ja manchmal dazu bringt, sogar offener zu reden.
Genau. Das haben sie ja, glaube ich, dann mit dem Kollegen auch getan. Aber das geht dann eben nur im Artikel. Das geht dann oft nicht
ja, nicht persönlich oder im intensiveren Kontakt. Ja. Ne? Moritz Riesewieg, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Sein Buch Digitale Drecksarbeit, gerade erschienen im DTV-Verlag. Wenn man das jetzt mal einmal vergleichen würde, auf der einen Seite gibt es Mitarbeiter in Berlin, die einen Job machen, und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die in Manila den Job machen, und beide würden sich darüber beklagen, führt es wahrscheinlich zu unterschiedlichen Konsequenzen, oder?
Ja, absolut. Also in Berlin hörte ich jetzt, gibt es jetzt einen Feelgood-Beauftragten. Das bringt es eigentlich schon auf den Punkt.
Wollte ich gerade sagen, hört sich auch gut an.
Ja, hört sich super an. Ich glaube, Renate Künast hat auch Entwarnung gegeben. Also alles okay. Nee. Ich glaube, auch da wird genau weiter das gemacht, was ja, was hochgradig belastend ist. Der Unterschied ist einfach, da haben Gewerkschaften einen Blick drauf, also Mindestlohn, bestimmte Rechte, Ruhepausen, alles, was auch sonst erstritten wird für die Arbeitswelt hierzulande. Politik hat ein Bewusstsein dafür, kommt zumindest mal immerhin vorbei und ja. So. Das alles gibt's ja nicht auf den Philippinen.
Das heißt, eigentlich beklagt sich da auch keiner.
Also diese Firmen zahlen nicht mal Steuern auf den Philippinen, die werden gefördert durch die Regierung. Wer da klagt, über bei so einer Firma angestellt zu sein, der macht sich lächerlich gesellschaftlich. Zukommt, wer psychische Probleme beklagt, ist sofort stigmatisiert. Also das ist, kommt eigentlich im Aufenthalt in der Geschlossenen gleich, damit kokettiert ja auch niemand, auf den Philippinen erst recht nicht. Also im Gegenteil, da ist der Präsident drauf und dran, solche Leute einfach mal erschießen zu lassen. Bei so einem Hintergrund so einen Job zu machen, ist was völlig anderes. Und es gibt so einen Outsourcing-Psalm in der Bibel, den wir gefunden haben. Sofern der Osten vom Westen liegt, so weit hat Gott von uns entfernt unsere Schuld. Ja, der trifft es ganz gut. Also wir haben es so weggeschoben außerhalb der Sichtbarkeit und damit ist die Sache erledigt. Die können dann die Drecksarbeit für uns erledigen.
Könnt ihr erläutern oder habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, woher es kommt, im Sinne von, also warum posten die Leute das? Natürlich verstehe ich ein bisschen auch den Exhibitionismus, der dahinter liegt, aber was ist das, was es macht? Also ihr habt so eine, ein bisschen, ihr nennt das so den umzäunten Gartentheorie mit aufgebaut. Also ist es wirklich das? Das ist, glaube ich, eure These, dass die Enthüllung oder das Geständnis sozusagen die Facebook-Währung geworden ist? Ist es das, was am hauptsächlich dahinter steckt?
Ja, man muss sich ja mal angucken, das kennt man ja vielleicht selbst, wenn man da was postet, was kriegt die meisten Likes? Das ist immer das, was
am abgefahrensten ist, ja, was oder emotional.
Genau, was am meisten Emotionen hervorruft. Also das kann im Positiven funktionieren, als auch im Negativen. So. Und das sind meistens genau die Inhalte, die ans Persönlichste gehen. Also wenn du persönlich etwas gestehst, etwas, was du sonst nicht kundtun würdest, dann kriegst du dafür massenweise Likes. Das kann man richtig ausprobieren. So.
Ja, aber ist ja auch ein
bisschen, das heißt, diese Architektur Facebook sorgt ganz gezielt dafür, dass Leute da auspacken, enthüllen, sich selbst enthüllen, entblößen.
Ist nicht von Mark Zuckerberg auch dieses Zitat, was du am Anfang drin hast, im Sinne von, das Ziel ist es jetzt sinngemäß, das Ziel ist, dass alle alles teilen?
Ja, genau. Wir wollen, dass jeder Mensch alles mit jedem teilen kann.
Wer will das?
Das ist die Mission. Naja, ich weiß nicht, ich muss ja sagen, ich bin dafür ja auch selbst irgendwie empfänglich. Also ich habe ja schon auch das Gefühl, ja, es gibt so große gesellschaftliche Probleme. Wir haben eine globalisierte Wirtschaft. Ich habe schon das Gefühl, dass wir bei vielen Themen auch nicht mehr innerhalb der Ländergrenzen denken können. Also finde ich das erstmal schon auch interessant, das Konzept zu sagen, so, wir haben so und so viele Milliarden Menschen, die vernetzen wir jetzt miteinander und die bringen wir miteinander ins Gespräch und wir lernen auf die Weise auch kulturelle Unterschiede kennen und so weiter. Nur da ist dann leider irgendwo ein Programmierungsfehler entstanden in dem Ganzen. Denn genau dazu wird Facebook ja viel zu wenig genutzt. Also die ganze Architektur zielt darauf ab, dass wir immer mehr uns selbst entblößen, immer mehr Selbstverwirklichung da betreiben. Und das ist natürlich das am wenigsten Politische.
Gehst du davon aus, dass das sozusagen strategisch auch das Ziel von Facebook ist?
Naja, es geht ja vor allem wirtschaftlich um Werbung. Mhm. Und um zu wissen, was die Leute am meisten anspricht, musst du eine psychologische Studie der Leute betreiben können. So, du musst ungefähr
das für dich erledigen, ist es umso besser.
Ja, ja. Genau.
Gab es einen Moment, wo ihr auf das Thema gestoßen seid oder gesagt habt, das ist eigentlich der Auslöser gewesen, euch so intensiv damit zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Genau, da war auch ein Video eines kleinen Mädchens, das vergewaltigt wurde, da auf der Plattform zu sehen. Und das hat ewig gedauert, bis das runtergenommen wurde und hatte bis dahin, war zigmal geteilt worden und fast genauso oft geliked. Das war absolut schockierend natürlich, aber rief natürlich gleichzeitig auch so die Frage hervor, wieso passiert das eigentlich nicht viel häufiger, dass solche Inhalte dort landen. Ich hatte das immer vorausgesetzt und ich glaube, das tun die meisten Menschen. Irgendwie hält man das so für selbstverständlich, in so einer sauberen Umgebung sich bewegen zu können. Und das ist aber eigentlich ein Riesenprivileg, das wir nur haben, weil auf der anderen Seite der Welt und an vielen anderen Orten Menschen diesen Drecksjob für uns machen, diese Drecksarbeit. Und das da muss es Anerkennung geben dafür. Und wir müssen uns vor allem damit auseinandersetzen, wollen wir das wirklich weiterhin immer einfach wegschieben, ja, outsourcen?
Genau. Ne?
Oder wollen wir uns vielleicht mal damit auseinandersetzen, wie unsere Gesellschaft wirklich aussieht? Also was wäre eigentlich der digitale Fingerprint unserer Gesellschaft, wenn es all diese Drecksarbeiter nicht gäbe?
Wenn wir das ganze Bild vernünftig sehen würden.
Genau.
Ja, dann lass uns gleich einmal drauf gucken, was denn die Konsequenzen sind, die jetzt vielleicht pragmatisch auch Sinn ergeben würden. Moritz, lass uns zum Abschluss einmal sagen, wenn es diese digitale Drecksarbeit gibt und wenn die hauptsächlich in Manila oder Städten wie Manila stattfindet, was müssen wir tun, damit sich das vielleicht für die Menschen da verbessert, beziehungsweise damit das auch moralisch, ethisch einigermaßen sauber wird? Also wir schieben es ja momentan ab. Was tun wir?
Naja, also es gäbe ja naheliegende Lösungen, dass man das Ganze vielleicht auf mehr Schultern verteilt, Stichwort Crowdsourcing, das wird ja in der Arbeitswelt jetzt schon viel eingesetzt, so über so Freelance-Plattformen, dass man Leute jetzt eher so stundenweise beschäftigt damit, also dass mal jeder so das für eine Stunde machen kann. Klar, das würde wahrscheinlich zumindest schon mal so die Belastung ein bisschen reduzieren. Letztlich finde ich das aber auf eine gewisse Weise auch gefährlich, weil letztlich lernen sich die Leute, die diesen Job machen, ja noch weniger kennen darüber, also können sich noch weniger verbünden miteinander, um gegen schlechte Arbeitsbedingungen, gegen die Belastung, gegen Unzumutbarkeiten vorzugehen. Das heißt, ich glaube, also ich bin diesem Crowdsourcing, stehe ich irgendwie generell so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil das den Arbeitsmarkt ja nur noch weiter liberalisiert. Klar, dann auf der anderen Seite könnte man sich...
Was mit sowas wie Transparenz, ja, also dass ein Facebook, Unternehmen hergeht und sagt, hey, das sind unsere Guidelines und so haben wir entschieden und man macht das überprüfbar, was ja nicht heißt, dass man die ganzen Videos zeigen muss.
Ja, aber die Transparenz mangelt ja schon in der Stufe vorher. Also wer erlässt diese Guidelines, das wird irgendwo hinter verschlossenen Türen im Silicon Valley gemacht. Keiner weiß, wer da alles mit drin sitzt. Also klar, man kann das irgendwie recherchieren, welche Mitarbeiter direkt bei Facebook das sind. Dann gibt es, es sind 50 bis 60 sogenannte NGOs, man könnte sie auch Lobbyisten nennen, von allen Seiten, die da mit einwirken auf die Gestaltung dieser Guidelines. Und wenn ich Guidelines sage, dann sind das hunderte Seiten Richtlinien, nach denen sich angeblich die Content Moderators dann richten sollen. So, jetzt haben die ein paar Sekunden Zeit pro Bild. Versuch mal, all diese Richtlinien jetzt anzuwenden.
Die werden ja auch widersprüchlich sein.
Absolut. Und dann stehen da irgendwie so Dinger drin, wie wenn ein Bild Nachrichtenwert hat, dann muss es bleiben können. Und wenn es juristisch ist, dann soll es gelöscht werden. So, jetzt 1, 2, 3, 4 Sekunden und zack, entschieden. Da sitzen manchmal Redaktionen tagelang dran, so etwas zu entscheiden, ob man ein Bild jetzt wirklich zeigt oder nicht.
Ja, weil sich eine Qualität der Entscheidung ja auch häufig durch die Begründbarkeit ausmacht. Also wenn ich sage, ich habe es entschieden aus den und den Gründen, ist es ja vielleicht sogar eine bessere Entscheidung. Zu dem Prozess komme ich gar nicht, wenn ich sagen muss, hier 4 Sekunden und weg damit.
Man muss ganz viel Kontext mit berücksichtigen und das geht
den
eben.
Ich ja vielleicht auch gar nicht habe, also kulturell nicht weiß, in der Kulturraum bedeutet das Bild das und das oder ist, keine Ahnung, historisch geprägtes Bild und so weiter und so fort.
Genau, Highschool-Absolventen, viele von denen auch einfach ideologisch indoktriniert, also wenn man da über den Präsidenten sprach, schon kurz erwähnt, der angetreten ist mit diesem Versprechen auf soziale Säuberung, dann folgen die dem, also dann sind die total d'accord damit. Vielfach, nicht immer, vielfach. Und wenn diese Menschen, wenn über die jetzt gesagt wird, ja, die teilen unsere kulturellen Werte, so heißt es so nett in diesen Trailers, die da so veröffentlicht werden von diesen Outsourcing-Firmen, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Also da haben wir nicht viele Gemeinsamkeiten. Und der Katholizismus, den die da ausleben, der hat auch wenig gemein mit unserem Kommunionsunterricht. Also da habe ich doch große Zweifel. Und da braucht es einfach Transparenz. Dann müssen wir uns überlegen, wenn das die digitale Öffentlichkeit wird, dann sollten wir auch die Verantwortung für diese digitale Öffentlichkeit selbst übernehmen. So, dann müssen wir da Einblicke kriegen, dann müssen wir das Ding übernehmen. Ich habe nichts gegen dieses Netzwerk, im Gegenteil. Ich teile immer noch diese Utopie auch irgendwie. Ich glaube, wir sollten daran weiter arbeiten, die Welt zu vernetzen und miteinander in Kontakt zu kommen. Wir müssen nur stärker daran mitwirken. Wir dürfen nicht nur User sein.
Das heißt aber auch, dass es dich nicht so sehr frustriert hat, auch sozusagen dich mit diesen Abgründen zu beschäftigen, dass du dich vom Thema jetzt abwenden würdest und sagst, hey, jetzt habe ich auch genug, jetzt habe ich es geschrieben und jetzt ist auch mal gut.
Also ich muss jetzt keine Enthauptungen gucken. Ja, das brauche ich jetzt nicht mehr. Aber ja, also dieses Privileg habe ich ja, Gott sei Dank.
Nein, aber es geht dir noch gut damit und du kannst die Motivation sozusagen aufrechterhalten, das Thema auch weiter zu tragen.
Ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir sollten irgendwie, statt zu sagen, ey, gibt es ja auch viele, ne, die dann so sagen, wir ziehen uns jetzt in den Wald zurück und buddeln uns ein, alles Digitale ist böse. Ich glaube, wir müssen uns jetzt im Gegenteil mehr engagieren. Also es gibt ja viele solche Bewegungen. Man erlebt ja gerade jetzt so eine Renaissance von Liquid Democracy und sich stärker wieder engagieren und nicht nur einen Wähler sein oder eben in dem Fall ein User, sondern ja mitwirken, mitgestalten, mitentscheiden, was sichtbar wird und was nicht in unserer digitalen Öffentlichkeit.
Verantwortung übernehmen, auch bei Facebook. Moritz Riesewieg war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.